Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit dem wunderbaren Doc Pablo.
Und dem fantastischen Doc Falk.
Hi, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Pfingstfest. In Erlangen ist ja die Bergkirchweih. Und ja, Pfingsten ist dann natürlich immer was ganz Besonderes, Pablo. Warst du schon mal bei der Bergkirchweih?
Nein, ich habe nur gehört, dass jetzt irgendwelche Bäume gefällt wurden oder so, die ein bisschen schief hingen. Ja. Was war da los?
Ja, das ist ein großes Thema, ne? Weil Stadtpolitik. Also ich habe das Gutachten nicht gesehen. Es gab wohl ein Gutachten, in dem eben gesagt wurde, dass diese Bäume da am Berg eine Gefahr darstellen würden und bei Wind umfallen könnten. Jetzt sind die Bäume natürlich bei Wind die letzten 100 Jahre nicht umgefallen oder wie lange auch immer die da oben stehen.
Okay.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn denn doch was passiert wäre, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, warum hat man die Bäume nicht gefällt? Also wir haben in Erlangen bald Bürgermeisterwahlen und das wird natürlich von beiden Seiten, von SPD und von CSU, instrumentalisiert ohne Ende.
Aber ihr baut da keinen Bahnhof oder sowas, oder?
Wir haben schon einen Bahnhof.
Ja, aber im Berg wird kein Bergbahnhof geplant, oder? So analog zu Stuttgart 21.
Nein, unterm Berg.
Ist schon klar.
Erlangen 31.
Nein, natürlich nicht. Das wissen die aber noch nicht, dass du einen Bahnhof da bauen willst.
Genau. Erlangen 31 wissen die noch nicht. Prinzipiell halte ich mich da so ein bisschen zurück. Mit meiner Meinung, weil ich es jetzt einfach nicht genau einschätzen kann. Spannend wird es tatsächlich. Ich habe morgen meine erste Notarztschicht auf dem Berg.
Okay.
Und da bin ich schon mal gespannt, ehrlicherweise.
Also morgen für die Hörer wäre dann gestern quasi, oder?
Morgen ist gestern.
Oder morgen wäre gestern.
Nein, es ist Sonntag.
Ja, genau.
Es ist Sonntag, Pfingstsonntag und der Podcast kommt am Dienstag raus.
Dienstag,
genau. Am Dienstag. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich bedanke mich recht herzlich für die vielen neuen Follower bei Instagram. Es geht langsam an und natürlich bedanken wir uns auch bei allen, die den Podcast regelmäßig hören. Das wären wirklich jede Woche mehr und wir bekommen jede Woche Zusprüche und Tipps und Hinweise und
super Kommentare, ja?
Super Kommentare.
Total begeistert, also sehr kritisch manchmal, aber auch also inspirierend oder mit Ideen und so, also mit Lob und alles.
Willst du mal auf den einen Kommentar eingehen, den du beantwortet hast, vielleicht, dass man das ein bisschen einordnen kann?
Ja, welcher war das? Das war einer, der ging um
die psychiatrischen Themen. Der ging um das Du-Sagen.
Ach ja, genau. Da hab tatsächlich der Kommentar war und auch berechtigt, dass man in Österreich auch das Sie benutzt in Kliniken und Krankenhäusern und dass dieses Du wohl eher so im Hausärztlichen üblicher ist. Also wenn der Hausarzt tatsächlich über die Jahre sich fast freundschaftlich mit seinen Patienten die schon kennt und die ganzen Familiengeschichten kennt, dass man dann eher zum Du neigt. Aber an Kliniken und Krankenhäusern gibt es auch in Österreich auf jeden Fall auch das Sie.
Da würde uns eure Meinung und eure Erfahrung auch mal interessieren. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Deswegen schreibt uns doch, wir haben ja einige österreichische Hörer. Wollen wir mal eine österreichische Hörerin besonders grüßen?
Ja, machen wir, oder?
Grüßen
Eins,
wir mal.
Zwei, drei.
Wen grüßen?
Hallo.
Franzi.
Die Franzi.
Hallo Franzi. Ja, die Franzi.
Ja.
Ist immer ganz gut dabei und teilt unseren Podcast. Und ja, schön, Franzi.
Super.
Weiter so.
Wir wachsen auch in Österreich.
Das tun wir. Ja, wie bekommen wir jetzt den Übergang hin?
In die Allgemeinheit.
Hausarzt. Ich kann die Soundmaschine nochmal anmachen für den Übergang, soll ich?
Da hat einer gesagt, ja, Gott sei Dank, dass du sie
dabei hast. Du hörst es jetzt, glaube ich, nicht. Ich habe sie gerade mal. Warte, nochmal. Ganz so. Psch, 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 psch. Herrlich.
Oh Gott. Also der eine, der gesagt hat, der ist ganz dankbar, dass wir sie nicht mehr so häufig benutzen.
Ja, den hast du, das war eine Sie, die hast du doch bezahlt.
Das war eine Sie, die hast du bezahlt. Das war ich eigentlich.
Das ist
ich
mit, dein alter zweite, Ego.
Mit meiner zweiten Identität.
Nein, wir unterhalten uns heute in unserer Reihe Gebiete der Medizin. Wir haben uns die letzten zwei Mal über Pablos Wirken unterhalten. Und ja, was liegt näher, als uns jetzt dann über mein Wirken zu unterhalten? Und ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, Pablo, mein Lebenslauf ist ja so ein bisschen, mein medizinischer Lebenslauf ist ein bisschen heterogen.
Ja, wie meine auch.
Wie deine auch, genau. Deswegen würde ich jetzt gleich mal einfach so ein bisschen den nächsten DocPod anteasern, denn ich habe angefangen als Assistenzarzt in der Chirurgie in Erlangen. Und nächste Woche werden wir uns über die Chirurgie unterhalten. Und ich bin am Mittwoch bin ich eingeladen beim Chefarzt der Chirurgie in Erlangen. Wir hatten den schon mal gehört beim Thema malignes Melanom, also schwarze Hautkrebs. Und wir hatten den Herrn Professor Grützmann auch in unserem DocPod TV. Das ist noch nicht ausgestrahlt, deswegen wisst ihr das noch nicht. Und das ist natürlich eine Koryphäe und der wird uns so ein bisschen erzählen, wie das mit der Ausbildung in der Chirurgie funktioniert. Da habe ich angefangen und nach ein paar Jahren bin ich dann in die Allgemeinmedizin gegangen, in die innere Medizin gegangen, Notaufnahme, Notarzt gemacht und mache jetzt dann irgendwann mal meine Facharztprüfung für Allgemeinmedizin und ich bin jetzt seit über 9 Jahren Arzt und müsste eigentlich schon lang Facharzt sein und muss ehrlich sagen, dass ich das vielleicht etwas, ich will nicht sagen, habe schleifen lassen, aber die Ausbildung zum Facharzt, die bedarf ganz wesentlicher Punkte, wie das ja in der Psychiatrie auch ist.
Ja.
Das bedeutet, man muss eine gewisse Zeit in der Abteilung sein, eine gewisse Zeit in der Abteilung. Man muss dort arbeiten und muss hier Eingriffe sammeln. Und das habe ich in der vorgegebenen Zeit einfach nicht gemacht, weil ich mal länger in der Notaufnahme geblieben bin. Dann bin ich mal länger auf der Intensivstation geblieben, weil es mir gefallen hat. Dann habe ich mal ein paar Jahre nur als Notarzt gearbeitet. Deswegen habe ich die Facharztprüfung noch nicht gemacht. Aber ich bin guter Dinge bald.
Das ist halt die Realität, nicht? Also das eine ist das Curriculum, das andere ist, wie ist die Realität? Und das Leben kommt dann immer so ein bisschen dazwischen und die Interessen.
Ja, ich glaube nicht, dass das üblich ist. Also es gibt einige Kollegen, die das auch so machen. Man ist ja frei, das zu tun, wie man das möchte. Aber ich habe da vielleicht schon ein bisschen geschludert und hätte das konsequenter machen können. Aber ich habe viel Erfahrung gesammelt.
Und du hast noch ein Buch dabei geschrieben oder zwei oder drei, habe ich gehört.
Sieben.
Kannst du damit nicht sagen, dass du irgendwie was gemacht hast?
Nein.
Kann man nicht, ne?
Das
wer schreibt, auch, der bleibt, aber es hilft nichts für die Karriere, ne?
Die Art der Bücher, die ich geschrieben habe, das muss man ja deutlich sagen. Wer schreibt, der bleibt, das wird ja von meinen Kollegen nicht nur positiv gesehen. Ne? Viele regen sich darüber auf, wie kann man nur über diese Erfahrungen im Rettungsdienst schreiben, man sollte einfach nur Notarzt bleiben und so. Damit kann ich leben, aber
Aber nun gut, was musst du denn alles als Allgemeinmediziner, Facharzt für Allgemeinmedizin dann wissen? Also Chirurgie, Innere haben wir schon gehört. Musst du auch ein bisschen Psycho-Zeug machen?
Unbedingt.
Und ist, ja, Psychiatrie oder
was? Nein, aber es ist ganz witzig, dass du fragst, weil als wir den Soundcheck gemacht haben für den DocPod, hatte ich den Pablo gebeten, ein bisschen zu reden. Und dann fing er an zu reden und sagt so, ja, wir reden über Allgemeinmedizin. Gibt es da überhaupt einen Facharzt? Was ist denn eigentlich allgemein? Hä? Gibt es da einen kleinen... Und jetzt fragst du so ganz spitzfindig.
Nicht?
Erklär so mal warum hast du das so komisch gefragt?
Naja, weil du hast ja gesagt, man geht mal hier, mal dorthin und wenn man Allgemeinmediziner wird, das wird wahrscheinlich sowas sein wie der Familienarzt oder der Hausarzt, vermute ich mal, dann muss man ja wahrscheinlich von allem etwas wissen. Ne? Und während ich so überlegte, ist das wirklich ein Facharzt und dann heißt er noch allgemein, also muss man von jeder Fachrichtung ein bisschen was wissen und dann frage ich halt,
Und das macht,
musst du auch,
und das macht was es spannend.
Psychiatrisch wissen. Ja.
Und das macht es spannend, denn, also um das mal aufzuklären, es ist ein Facharzt, das war noch nicht immer so, das ist nicht, seit einiger Zeit so. Früher war der Allgemeinmediziner der praktische Arzt. Das warst du automatisch, nachdem du eine bestimmte Zeit, ich glaube, es sind 3 Jahre gewesen, das weiß ich nicht, weil das nicht mehr in meine Zeit gegangen ist, einfach als Arzt gearbeitet hast, warst du praktischer Arzt. Das gibt es heute so nicht mehr. Die alten praktischen Ärzte, die haben natürlich Bestandsschutz, aber im Grunde gibt es den praktischen Arzt nicht mehr. Heute wird ein Facharzt auch in der Allgemeinmedizin vorausgesetzt, wenn du zum Beispiel eine eigene Praxis haben möchtest.
Ohne geht das gar nicht.
Nein, du kannst dich anstellen lassen, wie ich bin angestellt, aber du kannst keine eigene Praxis führen, wenn du nicht Facharzt bist. Und das ist auch gut so.
Ja.
Und ja, man muss von allem was wissen, das hast du sehr gut gesagt, und das macht die Allgemeinmedizin auch hochspannend, denn es ist ein Fachgebiet, in dem du nirgendwo Spezialist bist. Ja, es gibt also immer irgendwen, der es besser weiß als du, und das ist manchmal fürs Ego auch gar nicht so einfach, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, aber
für dein Ego.
Für mein Ego. Aber du kannst unglaublich viel machen. Du kannst Sachen wegschneiden, kleine Chirurgie machen. Mhm. Du kannst Blutdruckpatienten behandeln. Du machst die Vor- und Nachsorgeuntersuchungen. Wenn jemand zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte, kümmerst du dich darum, dass die Risikofaktoren, also der Blutdruck, die Blutfettwerte und so weiter und so fort, gut eingestellt sind. Ja. Du
machst ja auch ein kleines Psychogespräch, oder?
So ein bisschen
psychosomatische Grundversorgung machst du ja auch.
Psychosomatische Grundversorgung ist ein ganz wichtiger Teil der Allgemeinmedizin.
Ja.
Und es ist generell sehr interessant, weil du hast mit einem sogenannten völlig unausgelesenen Patienten gut zu tun. Das bedeutet, der Patient kommt zu dir.
Mhm.
Und es ist nicht wie in der Uni, dass die Patienten, wenn sie kommen, ich habe das letzte Woche schon erzählt, einfach prinzipiell vorerkrankt sind. Die haben schon eine Diagnose. Sondern ganz, ganz viele haben gar nichts. Und bei ganz vielen ist die Diagnose auch eine psychosomatische. Und manchmal muss man auch richtig Dr. House spielen und nachforschen und gucken, was könnte der haben, was könnte der haben. Und das ist insofern unglaublich spannend, als dass das natürlich nichts alltäglich ist es, und es gibt im Grunde auch keine richtigen Richtlinien, wie man das macht. Es gibt so Checklisten und so, aber es gibt jetzt nicht den Leitfaden, so muss man Allgemeinmedizin machen.
Gibt es dann Schwerpunkt dann?
Nein.
Also kannst du sagen, ich bin jetzt Allgemeinmediziner für, sagen wir mal, Schilddrüse und
du kannst dich selber spezialisieren. Ja, du kannst das sagen, also das ist, interessiert mich, mein Spezialgebiet, aber das hat keine offizielle Bedeutung. Also nicht wie ich bin Internist und Gastroenterologe, sondern Allgemeinmediziner ist Allgemeinmediziner und der hat halt entsprechend auch Interessen. Es gibt ja auch Allgemeinmediziner, die so Akupunktur und so ein Zeug machen. Ja, das ist, naja, gut.
Und machst du sowas? Also alternative, also diese Igel-Leistungen heißt es ja, ne? Diese
warte kurz, ich muss nochmal was einspielen. Ja. Natürlich nicht. Was glaubst du denn? Das ist nicht mein Ding. Ich möchte gerne die Patienten ordentlich und nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen behandeln und nicht mit Zuckerkügelchen. Also, dass ich da ein enormer Gegner bin, das muss dir
klar sein. Ja, ist ja schon klar. Aber Akupunktur hat ja, da gab es ja diese große Studie von der Techniker-Krankenkasse vor mehreren Jahren. Und seitdem ist es ja Kassenleistung. Also ein bisschen hilft es ja schon.
Ich habe mich da ich habe da meine Meinung nicht endgültig gebildet. Es gibt wohl Krankheitsbilder wie Rückenschmerzen und so, wo das hilft. Aber da bin ich in meiner Meinungsbildung noch nicht fertig, wie man das so schön sagt.
Ja, bei uns in der Psychotherapie und der Psychiatrie machen wir das schon. Da bieten wir das an. Da gibt es auch speziell für Suchtkranke Akupunktur und zum Entspannen Akupunktur. Das ist ganz interessant.
Und was ist deine Erfahrung damit?
Positiv. Also die Patienten nehmen es dankend an. Natürlich nicht jeder Patient. Ne? Also muss die Bereitschaft natürlich hoch sein. Und dann wirkt es, ob das jetzt Placebo ist oder echt, ist im Grunde genommen irrelevant. Zumindest in unserem Fachgebiet, weil da machen wir auch nichts kaputt. Das
ist immer irrelevant. Wenn es funktioniert, funktioniert.
Genau. Ja.
Das ist aber richtig.
Genau. Nö, und was ist noch? Machst du noch Ultraschall, so abgefahrene Sachen, oder ist es dann was vom Facharzt?
Ich glaube, ich antworte erstmal ganz kurz auf deine erste Frage, weil dir bin ich elegant aus dem Weg gegangen und das bin ich dir noch schuldig. Die psychosomatische Grundversorgung ist essentieller Bestandteil aller jeden Facharztprüfung für Allgemeinmedizin. Du musst dich fortbilden in psychosomatischer Grundversorgung. Das geht nicht anders. Da gibt es ein spezielles Curriculum, sonst bekommst du den Facharzt nicht. Und das ist wichtig, weil viele Patienten einfach psychosomatisch erkrankt sind und man das ohne eine gescheite Ausbildung in diesem Fach einfach nicht damit nicht umgehen kann. Du weißt, wie das ist. Allein das Reizmagen- und Reizdarmsyndrom ist eine Erkrankung, die einfach existiert, die ist da. Sie hat wahrscheinlich eine psychosomatische Komponente und wir müssen den Patienten sagen, wir können nichts tun gegen ihre Symptome, absolut nichts. Oder Gespräche mit Angehörigen, die Menschen verloren haben. Ja? Da brauchst du eine gewisse psychosomatische Ausbildung. Begabung, die habe ich nicht. Und deswegen brauchst du eine Ausbildung.
Ach, ich glaube, Empathie und sowas, das kriegst du schon hin, wenn es sein muss.
Also du hast in Doktor TV gesagt, dass mir das schwerfällt. Das ist noch nicht ausgestrahlt, aber das war jetzt mein Spoiler. Ganz fies, ich habe es gesehen. Also ich war nicht dabei vor der Kamera, du hast es gesagt. Du Schweinehund.
Piep. Ja, naja. Jeder hat seine Talente. Aber so einen komplexen Ultraschall würde ich nicht hinkriegen. Kannst du
bist ja auch Psychiater.
Eben.
Natürlich kann ich das.
Vielleicht gibt es ja mal einen Gehirn-Ultraschall oder
Inhalt, so für Erwachsene. Das gibt es bei Kindern. Inhalt der Facharztprüfung. Und ich interessiere mich da insbesondere dafür, weil ich das unglaublich spannend finde, dass man mit einem Gerät, was überall verfügbar ist, in live in den Patienten reinsehen kann. Und insbesondere eben den Bauchraum, aber mehr und mehr auch die Lunge, also spezielle Lungenerkrankungen, kann man mit Hilfe eines Ultraschalls auch ganz gut diagnostizieren. Insbesondere den Pneumothorax, wenn Luft in die Lunge reinkommt. Das ist cool und das mache ich und das macht mir Spaß. Das Einzige, wo ich noch so ein bisschen hadere damit, ist ein bisschen der Ultraschall vom Darm, weil das geht in Anführungszeichen neuerdings, wobei neuerdings nicht wirklich neuerdings ist, geht es auch ganz gut. Da würde ich mich selber gerne noch ein bisschen fortbilden, weil das ist eine Sache, da bin ich noch nicht so super gut drin. Und das ist sehr spannend, weil wenn man das wirklich zuverlässig kann, den Darm-Ultraschall, dann kann man zum Beispiel die Vertikelentzündung, ja, also die Entzündung von Ausstülpungen im Essdarm, so eine ganz klassische Erkrankung bei Patienten jenseits der 50 meistens, die kann man ganz gut diagnostizieren, auch ohne CT. Und das ist das Tolle am Allgemeinmediziner. Je mehr du kannst, desto mehr kannst du machen.
Ja.
Der Chirurg ist relativ fest in seinem Gebiet verankert.
Ja. Ich finde es toll. Also Ultraschall, was man damit alles machen kann, wird ja, würde ich mal sagen, von den Laien unterschätzt, wie viel man machen kann. Viele wünschen sich gleich einen CT oder MRT oder irgendeine Spezialuntersuchung, am besten noch mit irgendeinem Laser oder so. Tatsächlich kann man mit diesem Gerät Ultraschall so wahnsinnig viel erkennen und sehen.
Ja,
oder?
Gerade die neuen hochauflösenden Ultraschalls lösen ähnlich auf wie ein CT. Ne? Und man darf sich ja nicht vorstellen, dass man ein CT-Bild bekommt und dann hat man da den Menschen in seiner Gänze und sieht alles und muss nur reinzoomen und gucken, wo irgendwie der Tumor oder so ist. Sondern das ist ja auch immer Interpretationssache und das muss man können. Ich kann zum Beispiel kein CT interpretieren. Ne? Ich bin kein Radiologe, das kann ich nicht. Da muss ich den Befund des Radiologen lesen.
Das kann ich zum Beispiel. Ich habe eine Zeit lang in der Neurologie gearbeitet. Ja, ich habe lange in der Neurologie gearbeitet und da auch in der Epileptologie, also mit der mich damit beschäftigt, woher Epilepsie kommt. Und seitdem habe ich regelmäßig CTs und MRTs vom Gehirn ausgelesen und kann das ziemlich gut. Also es ist erstaunlich. Also wenn man mal sich irgendwo reinkniet, also das ist vielleicht bei dir so dann Ultraschall, dann kann man es dann auch wirklich irgendwann.
Ja. Das stimmt, wenn das nicht so wäre, dann wäre man irgendwann ziemlich blöd.
Weil Ultraschall ist für mich im Grunde genommen Schneegestöber mit ein bisschen Farbe, wenn man dann den Doppler oder so anmacht.
Wenn du das nächste Mal bei mir in der Praxis bist, dann zeige ich dir mal, wo deine Prostata ist. Schneegestöber.
Danke.
Hashtag Schneegestöber. Ja, danke. Hast du noch irgendwelche Fragen in Bezug auf die Allgemeinmedizin?
Ja, was ist mit diesem Impfen müsst ihr auch, ne? Wahrscheinlich.
Oh ja, müssen wir nicht.
Hoch und runter.
ist eine sehr, sehr wichtige und auch gar nicht so einfache Geschichte. Ja? Die Impfberatung, die hat es in sich, weil jeder Patient ja eine andere Konstellation hat. Da gibt es mal die, die vielleicht vor 15 Jahren das letzte Mal geimpft haben. Dann gibt es Leute, die müssen sich als allererstes oder als erste Mal im Leben impfen. Dann gibt es Leute, die sind super durchgeimpft. Dann gibt es Leute, die wollen nach Japan fahren und wollen wissen, ob es irgendwelche speziellen Impfungen dafür gibt. Also Impfen ist wirklich nicht so ohne. Ne? Also das muss man echt sagen. Und gehört essentiell zu den Aufgaben des Kinderarztes und des Allgemeinmediziners und ist, ich bin froh und dankbar, dass ich im Grunde zur Bevölkerungsgesundheit damit beitragen kann. Und also Impfgegner, du weißt, wie es ist, können mir völlig gestohlen bleiben.
Ja, ist ja klar. Absolut. Und wenn ich jetzt nach Kambodscha will im Winter, weil das da irgendwie wärmer ist, dann weißt du, was da für Viecher sind, an denen ich verrecken könnte.
Wo ich nachschauen muss.
Man muss dann gucken. Ne?
Ja, da gibt es regelmäßig abgedatete Seiten, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, die uns auch als Informationsquelle dienen. Also da sind nicht jedes Land im Kopf. Hallo?
Ja.
Oh, hallo?
Ja, ich bin da.
Hallo? Was? Nein, ich sag...
Achso.
Jawohl, Pablo. Mal an dieser Stelle sei vielleicht mal gesagt, dass gerade zu den einzelnen Fachgebieten ihr uns gerne auch Fragen schreiben könnt. Wir haben uns jetzt so ein bisschen als Plattform wirklich das Instagram auserkoren oder Facebook. Ich denke, unsere Hörer sind so die Generation, die Instagram und Facebook haben. Man muss da ja nicht irgendwie jeden Tag 50 Mal reinschauen, aber es ist zur Kommunikation mit einer Gemeinde, so eine Base, die man sich schafft, schon gut. Und ich denke, dass wir so langsam so eine kleine Kerngruppe an ein paar hundert Hörern haben, die uns wirklich jede Woche hören. Es gibt mehr, die uns hören, aber ich glaube, das sind immer so ein paar hundert, die immer die gleichen sind. Und das ist natürlich toll, wenn man da so ein bisschen ins Gespräch kommt und sich kennenlernt. Ich hatte ja den Aufruf gestartet, dass wir eure Geschichten hören wollen, eure Geschichten zum Thema Medizin, Krankheit, was ist euch passiert. Und mich haben überwältigend viele Menschen angeschrieben, Pablo und mich. Und ich habe eine Liste gemacht, die liegt hier auch vor mir auf dem Schreibtisch. Und wir werden das abarbeiten, denn direkt nach dieser Staffel, die wir gerade senden, also die Themenfelder der Medizin, kommen dann die persönlichen Geschichten von euch. Und wir wollen uns mal bedanken, oder? Dass so viele, dass sich einfach so partizipieren.
Ja, ganz großartig. Und das ist ja auch, uns gehen die Ideen nicht aus, aber wir richten uns dann danach. Und auf Fragen kann man immer besser antworten als auf frei entwickelten Stoffen. Das kann man immer besser.
Ja, so eine Community, ich meine, so ein Doc-Pod oder so ein Podcast ist ja keine Einbahnstraße, sondern es ist ja auch eine interaktive Plattform. Und ich war letztens ganz irritiert. Normalerweise kümmere ich mich um den Austausch, weil Pablo auf seinem Handy die Tastatur immer nicht findet. Ja. Und letztens habe ich eine Nachricht bekommen, du hast geantwortet. Pablo beginnt im Internet zu kommunizieren.
Ich entdecke das Internet.
Irre.
Na, ich bin ja jetzt auch schon Vorbild für andere. Also du, halt dich fest, Falk.
Ich halte mich fest,
Pablo. Halt dich fest. Meine Hundetrainerin, also die Trainerin unseres Hundes, Luki, wird jetzt einen Instagram-Account eröffnen und wird bei mir sich erkundigen, und mir eine extra Stunde schenken.
Wahnsinn.
Wenn ich sie berate, wie das geht mit Instagram.
Du, der Instagrammer Number One. Warte, ich habe ja so einen Applaus auf so einer Tasche. Warte. Oh nee, scheiße, das war der Lach. Das war der Lach. Ich finde den Applaus noch. Der ist ja verdrückt.
Oh Gott, ich krieg wieder Gehirnkrebs, wenn du sowas abspielst, um Gottes Willen.
toll, die sollen uns folgen auf dem Blogpod, unbedingt.
Ja, macht sie schon.
Schön.
Ja. Sascha, Hundeschule,
deswegen
Sascha.
Deswegen hat uns eine Hundeschule. Ich war, letztens war ich ganz beeindruckt, ich habe gesehen, hat uns jemand jetzt neu gefolgt, und zwar der Landkreis Fürth.
Der ganze Landkreis?
Der Landkreis
Das sind Fürth, doch mehrere Millionen Leute.
Ja, ich glaube, die haben einen Account.
Cool.
Ja, oder Stadt oder was weiß ich, aber Fürth folgt uns.
Okay, also Grüße. Was gibt es da für Highlights oder Krankheiten, über die wir berichten können in Fürth?
Endemisch?
Gibt es irgendwas Endemisches?
Ein Fußballverein, der nicht mal ganz glücklich spielt.
Ui, dann können wir einen Orthopäden mal abfragen, was der da so...
Was der dazu sagt, genau.
Ja.
Was machen wir noch? YouTube machen wir noch ab und zu mal einmal die Woche. Schönen YouTube-Kanal, der ist super, wächst auch.
Und aber ich muss wieder mal YouTube machen mit dir zusammen, Falk. Unser letzter Film über Depressionen fand ich echt super.
Der kam auch gut an. Wie könnt ihr klicken auf YouTube, der DocPod. Ich mache diesen Vlog immer mal, ne? Und das nächste Mal geht's jetzt am Donnerstag, kommt die Frage, wie gehe ich mit dem heißen Wetter um? Ja. Hast du einen Tipp für mich, was ich im Vlog erzählen kann?
Ja, viel trinken, lockere Kleidung.
Am besten ganz nackt auf die Straße gehen.
Am besten nackt auf die Straße, wenn man eine Klimaanlage hat, die vielleicht klimaneutral ist, anschmeißen.
Oder einfach in Urlaub fahren.
Einfach wegfahren, nachts arbeiten, tagsüber schlafen.
Ja, das ist so deine eher südländische Mentalität. Ne?
Das ist die südländische Mentalität.
Also ja. Bei mir hört es auf nach 10 und oho, es ist fast um 10.
Ja. Um Gottes Willen. Naja, was kann man noch machen? Viel trinken, habe ich schon gesagt, ne? Wenig essen, also viel Wasser trinken.
Ja, ja, das hast du recht.
Die Spanier trinken auch mittags eine warme Suppe manchmal, das soll auch helfen.
Ja, die Spanier trinken aber auch mittags einen Rotwein.
Ja.
In diesem Sinne, wir freuen uns, dass ihr wie immer unseren DocPod hört. Bleibt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.